Herzlich willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören zunächst die Nachrichten. Noch heute Montag können die einzelnen tschechischen Ministerien dem Finanzministerium einen Budgetentwurf für das kommende Jahr vorlegen. Obwohl das Finanzministerium bestimmte Limits für die Ausgaben festgelegt hat, verlangen einige Ressorts für sich mehr Geld als bisher vorgesehen. Zu diesen gehören unter anderem das Ministerium für Arbeit und Soziales, das Ministerium für Verkehrswesen, aber auch das Kultur- und das Schulministerium. Mit dem Haushalt 2003 wird sich das Kabinett im September befassen. Zu erwarten sind harte Auseinandersetzungen über die einzelnen Ressortbudgets. Gestern Abend wurde in Dagestan, der kaukasischen Nachbarrepublik Tschetscheniens, die Leiche eines ermordeten tschechischen Staatsbürgers aufgefunden. Entgegen ersten Berichten soll es sich dabei jedoch nicht um einen Journalisten handeln. Laut einem Sprecher des dagestanischen Innenministeriums war der Ermordete als Privatmann unterwegs gewesen, er sei mit einem normalen Touristenvisum eingereist. Bei der Tat, deren Opfer der 30-Jährige wurde, soll es sich demnach um Raubmord gehandelt haben. Zwei Verdächtige wurden verhaftet und seien laut dem Ministeriumssprecher auch bereits geständig. Spekulationen über das Tatmotiv hatte jedoch zuvor ein Anruf des Ermordeten im Moskauer Büro der tschechischen Nachrichtenagentur ZDK ausgelöst. Auf dem dortigen Anrufbeantworter hatte dieser eine Meldung hinterlassen, der zufolge er bestimmte Informationen über eine in Moskau zu Unrecht verurteilte Person habe. Michal Sitek, Herausgeber der unkommentierten tschechischen Übersetzung von Hitlers Buch Mein Kampf, wurde heute vor einem Prager Bezirksgericht zu 22 Monaten bedingter Haft verurteilt. In einem ersten Prozess hatte das Urteil 3 Jahre bedingt gelautet, das obere Gericht hatte damals das Urteil jedoch wegen inhaltlicher Verfahrensmängel aufgehoben und an die niedrigere Instanz zurückverwiesen. Sitek, der Verunglimpfung von Nationen, Rassen und Überzeugungen schuldig gesprochen wurde, legte sofort Berufung ein. Die unkommentierte Übersetzung von Mein Kampf war im Januar 2000 in einer Auflage von 100.000 Stück erschienen. 90.000 davon wurden verkauft, den Rest beschlagnahmte die Polizei. Einige Gemeinden der ostböhmischen Region Rychnov haben wegen des durch die anhaltende Dürre verursachten Wassermangels bereits die Verwendung von Trinkwasser zum Begießen der Gärten oder zum Waschen von Fahrzeugen untersagt. In den Gemeinden Borubka, Kamenice oder Bolom zum Beispiel muss der mangelnde Wasservorrat bereits durch Wasser aus bereitgestellten Tankanhängern ergänzt werden. Zum Abschluss die weiteren Wetteraussichten. Morgen Dienstag bleibt es vorerst heiß, Tageshöchstwerte dann sogar bis 33 Grad, am Nachmittag kann es jedoch stellenweise zu Niederschlägen und Gewittern kommen. Soweit die Meldungen, bei uns geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Recht herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Tagesecho in dieser zweiten Augustwoche. Über folgende Themen werden wir in der kommenden Viertelstunde berichten. Wir blicken auf die Hochwasserkatastrophe vor genau einem Jahr zurück, an die sich Tschechien dieser Tage besonders intensiv erinnert. Dem erfolgreichsten tschechischen Privatfernsehsender TV Nova droht ein weiteres internationales Schiedsgericht, dazu in unserem zweiten Beitrag. Und wir berichten über die Situation des im Irak stationierten tschechischen Feldlazaretts. Im Anschluss an das Tagesecho hören Sie dann eine weitere Ausgabe von heute am Mikrofon. Dieser Tage blickt Tschechien auf ein trauriges Jubiläum zurück. Genau vor einem Jahr wurden weite Teile des Landes, einschließlich der Hauptstadt, von einer verheerenden Flutkatastrophe heimgesucht. Ein Jahr danach wird nun vielerorts bilanziert. Auf die Frage, ob die angerichteten Schäden hätten geringer ausfallen können, wenn man entsprechende Maßnahmen getroffen hätte, findet man keine eindeutigen Antworten. Ebenso wenig auf die Fragen danach, wer wofür und in welchem Maße Schuld trage. Da kommt man nicht selten zu dem Schluss, Schuld an dem Hochwasser habe das Wasser selbst. Vielen Städten und Gemeinden ist es mittlerweile gelungen, die größten Schäden zu beseitigen. In vielen hingegen hat sich nur wenig zum Besseren verändert. An solch einen Ort führt sie jetzt Jitka Mladková.
Die Gemeinde Horšín liegt am Zusammenfluss der Moldau und der Elbe und wurde deshalb sozusagen doppelt von Flutmassen getroffen. Der Wasserpegel lag hier stellenweise bis 5 Meter hoch. Horšín und die weiteren 3 zu ihm gehörenden Orte mit insgesamt etwa 700 Einwohnern lagen im August 2002 mitten eines riesengroßen Sees, zu dessen Bestandteil Dutzende von Gemeinden, aber auch historische Städte wie zum Beispiel Litoměřice-Leitmeritz, Terezín, Hauptstadt und Mělník binnen kurzer Zeit geworden sind. Wie war es damals mit der Vorwarnung der Bevölkerung, fragten wir den Bürgermeister von Hořín Petr Fous, der seine Gemeinde zu den statistisch am stärksten Beschädigten zählt. Derzeit gibt es hier 73 abgerissene Objekte. Die angerichteten Schäden lassen sich auf 500 Millionen Kronen, ca. 16 Millionen Euro, beziffern.
To první varování jako nebylo až takové, jako, jaké by mělo být.
Das erste Warnsignal war nicht so, wie es sein sollte. Die Leute glaubten zunächst nicht, dass sie überhaupt in Gefahr sind. Sie wurden zwar evakuiert, aber konnten keine Maßnahmen zum Schutz ihres Eigentums treffen. Kurzum, alle haben alles verloren.
Auf die Frage, ob man tatsächlich nichts retten konnte, sagte uns einer der Evakuierten.
Was sollten wir da retten? Plötzlich kreuzten hier Busse auf und auch Polizisten und Feuerwehrleute, die uns aufforderten, schnell, schnell, weg von hier. Und so stieg ich mit meinem Familienangehörigen ins Auto ein, mit nichts, nur Personalausweis und ein paar Dokumente nahmen wir mit.
Die stark beschädigten Häuser werden in Hořín immer noch repariert. 73 wurden abgerissen. Die Mehrheit ihrer Insassen wohnen immer noch in Ersatzunterkünften, in Containern, im naheliegenden Mělník zur Untermiete oder bei Verwandten. Einige bauen neue Häuser, einige warten auf den Fertigbau eines Hauses mit 22 Wohnungen. Alles geht langsam voran, denn es mussten vorerst Projekte ausgearbeitet werden, auf deren Grundlage die Gemeinde faktisch neu auferstehen soll. Diese Projekte, vor allem für eine neue Gasleitung, für die Reparierung der bis heute verseuchten Brunnen, für eine neue Wasserkläranlage, für die Reparatur der Brücke, die die Gemeinde für die Außenwelt zugänglich macht, etc., haben die Gelder der staatlichen Unterstützung fast restlos verschlungen. Etwas ist jedoch schon jetzt oder zumindest demnächst intakt. Die Schule samt Schulküche, Bibliothek und das Gemeindehaus. Immerhin, vielen bleiben nur bittere Erinnerungen, wie diese Bewohnerin von Hořín.
Měli jsme tady 24 metrů barák, 6 místností a teď nemáme nic. Nějak se s tím musíme vyrovnat. Kdo to nepřežil?
Wir hatten hier ein Haus, 26 Quadratmeter, 6 Zimmer. Jetzt haben wir nichts. Wir müssen irgendwie damit fertig werden. Wer das nicht erlebt hat, kann sich das kaum vorstellen. Knapp 3 Monate ist es her, dass die Tschechische Republik der amerikanischen Gesellschaft CMI in einem Rechtsstreit um den populären und äußerst profitablen Privatfernsehsender TV Nova umgerechnet 350 Millionen Euro bezahlen musste. Vorausgegangen war dem internationalen Arbitrageverfahren das 1999 erfolgte Zerwürfnis zwischen CMI und dem langjährigen Nova-Intendanten Wladimir Železny, in dessen Folge CMI um ihren Einfluss bei Nova kam. Es folgte eine Reihe von Rechtsstreiten, bis der Klage von CMI, der tschechische Staat habe die Investitionen der Gesellschaft in den Fernsehsender nicht ausreichend geschützt, in dem erwähnten Arbitrageverfahren stattgegeben wurde. Wladimir Železny, dessen Name wie kein anderer für Aufstieg und Fall von Nova stand, musste seinen Hut nehmen und seitdem scheint es, dass sich die Situation bei TV Nova einigermaßen beruhigt hat. Doch in der vergangenen Woche kündigte sich überraschend ein neuer Schlag von CME gegen Tschechiens größten und erfolgreichsten Privatfernsehsender an. In einem weiteren Arbitrageverfahren will CME jetzt umgerechnet 1 Milliarde Euro von der Gesellschaft Z21 fordern, die die Sendelizenz an Nova hält, als Wiedergutmachung für die Schäden, die CME nach dem Zerwürfnis mit Železny entstanden waren. Diesmal soll jedoch der Leidtragende an dem Schiedsgericht nicht der tschechische Staat sein, versichert CMI-Pressesprecher Michal Donat. Sollte CMI das Arbitrageverfahren gewinnen, werde die Gesellschaft von der gesamten geforderten Summe 72 Millionen Dollar behalten. Der restliche Anteil werde der Tschechischen Republik zurückerstattet, so Donat. Die Leitung von Nova betrachtet dies allerdings als Versuch, den Ausgang des Gerichtsverfahrens zugunsten der amerikanischen Seite zu beeinflussen. Überhaupt zeigte sich Nova über die erneuten Forderungen von CMI sehr überrascht. Noch unlängst nämlich habe CMI angedeutet, man wolle sich auf eine endgültige Beilegung des Streites einigen, zitiert die Zeitung Mladá Fronta Dnes den Nova-Intendanten Petr Dvořák. Das nun von CMI geplante erneute Arbitrageverfahren, gegen das Nova protestiert, wird wohl mindestens einige Monate dauern. An seinem Ende könnte das finanzielle Aus für Nova stehen. Der Krieg im Irak hat seine Spuren hinterlassen. Am deutlichsten treten sie bei der nach wie vor instabilen Versorgungslage hervor. Wegen des anhaltenden Medizinmangels und stundenlanger Strom- und Wassersperren war es am zurückliegenden Wochenende selbst im sonst eher befriedeten Süden des Landes zu Protesten und handfesten Übergriffen gegen die Einheiten der alliierten Streitkräfte gekommen. Erstmals davon betroffen waren auch Angehörige des 7. Feldlazaretts der tschechischen Armee. Bei einer eigens dazu am Montag in Prag einberufenen Pressekonferenz konnte Verteidigungsminister Miroslav Kostelka jedoch vorerst Entwarnung geben. Näheres dazu von Lothar Martin.
In einem aktuell verfassten Lagebericht hat der stellvertretende Befehlshaber des Generalstabs der tschechischen Armee, Generalmajor Emil Pupisch, die derzeitige Situation im Irak als Teufelskreis bezeichnet. Die Aktivitäten irakischer Krimineller, die sich insbesondere auf den Diebstahl von elektrischen Leitungen, Kabeln und Verteilern spezialisiert hätten, haben zu Engpässen bei der Versorgung geführt. Ohne Strom funktionieren weder die örtliche Raffinerie noch die Wasserpumpen und dadurch entstehen auch die akuten Mängel an Benzin und Wasser, was wiederum Unzufriedenheit in der Bevölkerung zur Folge hat, erklärte Pupisch. Bei einem der daraus resultierenden Übergriffe auf Einsatzfahrzeuge der alliierten Streitkräfte ist am Samstag auch ein Jeep des tschechischen Feldlazaretts stark beschädigt worden, dessen Insassen aber seien ohne Verletzungen davongekommen und auch alle anderen Mediziner und Soldaten des Lazaretts seien wohlauf, teilte der Befehlshaber des tschechischen Korps im Südirak, Oberst Molmer Miva, den Anwesenden der Pressekonferenz in einer direkten Telefonschaltung mit. Zur Frage, ob man bereits herausgefunden habe, woher die urplötzlichen Übergriffe herrühren, antwortete Miva den Journalisten. Wir haben alle verfügbaren Quellen überprüfen lassen und es hat den Anschein, dass der Anstieg der Unzufriedenheit, den wir hier in den letzten 3 Tagen verspürt haben, nicht zuletzt durch den Einfluss von radikalen Geistlichen ausgelöst wurde. Sie haben während der Gebete und Messen die Unzufriedenheit unter ihren Glaubensbrüdern noch geschürt. Das war wohl der Ausgangspunkt für die Situation am Freitag. Analog zu den Aktivitäten der Geistlichen haben aber auch die Unmutsäußerungen in der Bevölkerung wegen der unbefriedigenden Versorgungslage mit Benzin, Wasser und auch zum Teil mit elektrischer Energie zugenommen. Dieser Unmut ist inzwischen in feindseligen Reaktionen gegenüber den alliierten Streitkräften gemündet. Soweit Oberst Mirva. In den letzten 2,5 bis 3 Monaten sei ein gewisser Anstieg der Radikalisierung innerhalb der Bevölkerung auszumachen, ergänzte Mirva. Die dadurch entstandene Feindschaft richte sich jedoch nicht gegen das tschechische Feldlazarett, sondern gegen die Alliierten im Allgemeinen. Das Feldlazarett und seine Insassen seien zudem gut bewacht, so dass derzeit kein Grund bestehe, die tschechischen Mediziner daraus abzuziehen. Sollte sich aber die Lage, die sich mittlerweile zu entspannen scheint, entgegen aller Erwartungen zuspitzen, dann sei dies durchaus in Betracht zu ziehen, stellte Verteidigungsminister Kostelka fest.
Eine neue Ausstellung über den Astronomen Johannes Kepler und Prag ist ab Montag im Technikmuseum der tschechischen Hauptstadt zu sehen. Gerade von einer Pressekonferenz darüber zurückgekommen ist meine Kollegin Martina Schneibergova, die jetzt bei mir im Studio sitzt. Martina, du kommst gerade von der Pressekonferenz über Johannes Kepler und Prag zurück. Aus welchem Anlass wird diese Ausstellung eigentlich jetzt eröffnet?
Ja, die Ausstellung trägt den Titel Kepler und Prag und die allerletzten Vorbereitungen liefen auf volle Touren, denn sie wird jetzt eröffnet und wird bis zum 12. November dauern. Sie stellt jedoch nur einen Bestandteil eines größeren internationalen langjährigen Projektes über die Entwicklung der wissenschaftlichen Weltbetrachtung dar, wie mir auch der Kurator der Ausstellung, Antonín Švejda, bestätigte.
Kolegové ve švédské Landskroně, speciálně tedy Muzeum Tichona Brahe na ostrově Ven, se rozhodlo uspořádat.
Unsere Kollegen in Landskrona in Schweden, konkret vom Tycho de Brahe Museum auf der Insel Ven, entschieden sich, ein Projekt über die Zusammenarbeit von Astronomen zu initiieren. Sie suchten dafür 5 hervorragende Astronomen der Neuzeit, mit Kopernikus beginnend und Newton endend, aus. Dazu gehören noch Tycho de Brahe, Johannes Kepler und Galileo Galilei. Sie fanden auch 5 Institutionen, die sich mit dem Werk und dem Vermächtnis dieser namhaften Wissenschaftler beschäftigen.
Které spravují odkaz nebo zabývají se dílem těchto vynikajících astronomů.
In Prag gibt es allerdings kein Museum, das sich auf die Astronomie bzw. die Wissenschaftler konzentrieren würde, die in Prag wirkten.
Ja, das stimmt leider, aber das Technikmuseum in Prag wurde eben im Zusammenhang mit Keplers Aufenthalt in Prag angesprochen. Johannes Kepler wirkte in Prag in den Jahren 1600 bis 1612 und nach Meinung der Experten handelte es sich um die bedeutendsten Jahre in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit überhaupt.
Was genau kann man in der Ausstellung alles sehen?
Es wird dort vor allem die Persönlichkeit des Wissenschaftlers vorgestellt mit Betonung auf seine Arbeit in Prag. Und außerdem wird dort auch das rudolfinische Prag vorgestellt als eine Stadt, die für die Geschichte der Wissenschaft vor allem eben der Astronomie sehr bedeutend war. Außerdem wird hier auf andere Persönlichkeiten hingewiesen, die damals auch in Prag arbeiteten, wie Tycho de Brahe oder zum Beispiel der Mathematiker Jost Bürger. Und selbstverständlich findet man hier auch zahlreiche historische wertvolle Geräte, aber auch Landkarten oder Bücher.
Besondere Prachtstücke gibt es auch?
Es gibt hier doch ein Prachtstück, eine Kuriosität kann man sagen. Es handelt sich um ein Buch von Johannes Kepler, das heißt Somnium, also ein Traum. Und es ist ein Werk über die Mondastronomie. Kepler arbeitete daran sehr lange und der Großteil entstand eben in Prag. Es war für diese Zeit so fortschrittlich, dass es erst von seinem Sohn viel später herausgegeben wurde. Und es geht in dem Buch um eine vermutliche Reise des Wissenschaftlers auf den Mond. Und in Latein beschrieb Kepler seine Reise auf den Mond sowie alle möglichen Attribute, die einen Reisenden begleiten würden, der sich auf den Mond begeben würde. Das heißt die Strahlungen, die Gravitation, andere physische Probleme, zum Beispiel auch die mit dem Transport auf den Mond zusammenhängen. Und mit diesem Werk kam also Kepler sehr früh, muss man sagen, 350 Jahre ungefähr.
Alles klar, vielen Dank. Das war, meine Damen und Herren, das Tagesecho vom 11. August. Im Programm von Radio Prag geht es jetzt weiter mit einer neuen Ausgabe von Heute am Mikrofon. Diesmal hören Sie den ersten Teil eines Gesprächs, das Gerald Schubert mit Martin Kraffel geführt hat. Herr Kraffel war mehr als 7 Jahre lang Direktor der Presseabteilung der Präsidentschaftskanzlei, und zwar zu jener Zeit, als das tschechische Staatsoberhaupt noch Václav Havel hieß. Nun hat er seinen Arbeitgeber gewechselt, seinem Job als Mittler zwischen Politik und Öffentlichkeit ist er aber im Wesentlichen treu geblieben. Martin Kraffel ist jetzt Pressesprecher von Petr Bendl, dem Landeshauptmann von Mittelböhmen. In den nun folgenden Minuten machen wir also einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit eines Pressesprechers und wir stellen unter anderem natürlich auch die Frage, wie sich der Job an Havels Seite nun von der neuen Tätigkeit für den Landeshauptmann von Mittelböhmen unterscheidet.
Heute am Mikrofon.
So, wir sind für unsere Sendereihe heute am Mikrofon. Diesmal zu Gast bei Martin Kraffel. Martin Kraffel ist Pressesprecher des Landeshauptmanns der Region Mittelböhmen. Martin Kraffel war aber vorher, zumindest in der interessierten tschechischen Öffentlichkeit, sehr stark mit der Person von Václav Havel verbunden, vor allem mit der zweiten Hälfte seiner Amtszeit. Herr Kraffel, als Sie aufgehört haben, auf der Prager Burg, dem Sitz der tschechischen Präsidenten, zu arbeiten, als Sie dann diesen Job hier bei Petr Bendl, dem Landeshauptmann von Mittelböhmen, angenommen haben, wenn wir vielleicht kurz ganz persönlich beginnen, welche Gefühle haben Sie denn damals verbunden mit diesem beruflichen Wechsel? Sie waren ja doch 7 Jahre lang sozusagen immer in der Nähe der Spitze der Republik. Jetzt haben Sie einen auch interessanten Job, aber doch einen ganz anderen. Mhm. Wie war das damals für Sie ganz persönlich?
7,5 Jahre ist natürlich eine sehr lange Zeit. Und nach so einer langen Zeit hatte ich im April dieses Jahres 2 Gefühle. Erstens, es war natürlich ein bisschen traurig für mich, weil die Arbeit auf der Burg, speziell mit dem Präsidenten Václav Havel, war für mich einzigartig und sehr ungewöhnlich. Und dazu muss man aber auch sagen, dass nach 7,5 Jahren habe ich mich erschöpft gefühlt und ich hatte einfach schon irgendwo drinnen eine Ahnung, dass eine Veränderung der Arbeit würde mir schon helfen, weil nach 7,5 Jahren machen sie die Sachen täglich immer genauso und sie fühlen, es ist zwar sehr interessant, sehr ungewöhnlich für die anderen, aber für sie ist das schon ein Stereotyp geworden. Also ich habe mich schon gefreut, dass eigentlich die Geschichte entschieden hat und ich war nicht in einer Stelle eine Entscheidung zu treffen, weil wenn mich jemand fragen würde, ob ich selbst die Burg verlassen würde, würde ich immer Nein sagen. Aber die Geschichte hat entschieden. Und so musste ich eine neue Arbeit finden und wie gesagt, ich war zwar traurig, aber jetzt bin ich eigentlich gerne auf einer neuen Stelle und ich sehe schon die neuen Aufgaben vor mir und es macht mir eigentlich Spaß.
Wir müssen vielleicht kurz erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, die das Geschehen in Tschechien nicht so genau verfolgen, die Geschichte hat entschieden, weil die Präsidentschaftswahl nach dem Ablauf der Amtszeit von Václav Havel von Václav Klaus gewonnen wurde. Genau. Das heißt, es war eigentlich auch, nehme ich an, für Sie von Anfang an klar, dass Václav Klaus Sie an dieser sensiblen Stelle wahrscheinlich nicht behalten wird.
Klar war das für mich, für Václav Klaus und sein Team war das überhaupt nicht klar, weil sie hatten eigentlich keine Mitarbeiter, die Erfahrungen mit der Presse hatten. Und am Anfang haben sie mit mir darüber gesprochen, ob ich daran interessiert wäre, auf der Burg zu bleiben. Nur ich fand einfach für mich aus den Gründen, die ich schon beschrieben habe, nicht möglich da zu bleiben und ich muss auch zugeben, dass eigentlich Prinzip der Arbeit von der neuen Team des neuen Präsidenten war total anders als Prinzip der Arbeit für Václav Havel und dieses Prinzip war für mich unakzeptabel.
Das waren jetzt erstmal Ihre persönlichen Empfindungen bei Ihrem Jobwechsel vor wenigen Monaten. Nun haben Sie schon ein bisschen Zeit gehabt, sich einzuarbeiten. Sie können jetzt auch schon, nehme ich an, ganz gut über die Unterschiede nachdenken. Einfach die Unterschiede des Berufsbildes. Worin unterscheiden sich denn diese beiden Jobs in ihren wesentlichsten Punkten?
Also Prinzipien der Arbeit sind geblieben. Ich bin immer noch in Kontakt mit der Presse und ich muss täglich mehrere Fragen der Journalisten beantworten. Das heißt, viel mit meinen Kollegen aus dem Amt zusammenzuarbeiten und recherchieren, die Antworten zu finden. Unterschiede sind natürlich mit Themen verbunden. Also ich spreche eigentlich nicht mehr so eng über die politischen Themen. Es ist auch kein politischer Stress mehr. Jetzt sind die Themen mehr mit dem alltäglichen Leben der Einwohner verbunden. Das heißt, das sind die Fragen des Umweltschutzes, das sind die Probleme, die mit der Infrastruktur verbunden sind, Gesundheitswesen, Schulwesen, einfach leben alle Einwohner in diesem Lande und das macht mir eigentlich Spaß, weil ich fühle, dass diese Themen sind nah zu den Menschen, also auch zu mir eigentlich.
Wie viele Einwohner hat die Region Mittelböhmen?
1,2 Millionen Einwohner und wir sind eigentlich ein von den größten Regionen in diesem Lande.
Die Region Mittelböhmen erstreckt sich rund um die tschechische Hauptstadt Prag. Prag gehört aber organisatorisch nicht dazu, ist eine eigene Region. Hat Mittelböhmen auch eine Hauptstadt?
Leider nicht. Das war immer ein Problem in diesem Region. Und damals, ich spreche jetzt über das Jahre 2000, wurde dann ein Vorschlag vorgelegt, den Sitz in Prag zu haben, weil hier war eine Tradition dafür, und zwar das Gebäude des Kreisamts, das war unter der kommunistischen Zeiten, weil wir hatten im Lande sogenannte Kreise, und damals war Sitz des Kreises für Mittelböhmen hier in diesem Gebäude, wo wir gerade jetzt sitzen, und das ist in Prag 5. Und deshalb haben wir keine Hauptstadt, aber der Sitz des Regions ist in der Hauptstadt Prag. Ich finde das praktisch für die Einwohner, weil unsere Region ist ziemlich breit und rund Prag. Und es ist kompliziert für die, zum Beispiel die im Westen leben, über das ganze Land zu fahren, und so sind wir eigentlich zentral und alle haben gleiche Distanz von dem Amt, wo Landeshauptmann und die Landesregierung sitzen.
Gerald Schubert im Gespräch mit Martin Kraffel, dem ehemaligen Sprecher von Präsident Václav Havel und nunmehrigen Sprecher von Petr Bendl, dem Landeshauptmann von Mittelböhmen. Heute in 2 Wochen hören Sie dann in unserer Sendereihe Heute am Mikrofon den 2. Teil dieses Gesprächs. Für heute verabschiedet sich im Namen aller an dieser Sendung Beteiligten aus dem Prager Studio Silvia Schulteis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás